heulte vor Wut. Die beiden Angriffe der Reiterei hatten ihm keinen Erfolg beschert. Im Gegenteil, er hatte viele Ritter verloren. Beinahe hätte er den Angriff sogar mit seinem eigenen Leben bezahlt, als ein Spieß ihm das Pferd unter dem Leib getötet hatte und er zu Boden gefallen war. Hätten die Ritter des Goldenen Vlieses nicht umgehend einen schützenden Kreis um ihn gebildet, um ihn aus dem Getümmel herauszuziehen, wäre es wohl um ihn geschehen gewesen. Jean de Rubempré und Thierry de Ronchamp, zwei Ritter des Goldenen Vlieses, ritten auf Karl, Olivier und Anton zu. »Wo sind Ludwig und Jean?«, wollte Karl wissen. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn. »Sie sind gefallen, Hoheit«, antwortete Rubempré bedrückt. »Verflucht!« Karl zwang sich zur Ruhe. Er durfte sich vor seinen Männern nicht so gehen lassen. »Wir müssen die Schweizer da herunterlocken«, sagte er schließlich, mehr zu sich selbst als zu den anderen Rittern. »Sie sitzen dort am Steilhang des Berges, so dass wir unsere Reiterei nicht mit voller Wucht einsetzen können. Wenn wir sie in die Ebene herunterlocken, können wir sie von allen Seiten fassen und angreifen.« »Sie werden wohl kaum so dumm sein und uns hier unten angreifen«, meinte Anton zweifelnd. »Wer weiß«, überlegte Karl. »Durch den Erfolg gegen unsere Ritter könnten sie sich dazu verleiten lassen. Lasst das Geschütz und das Fußvolk sich etwas nach hinten zurückziehen. Die Bogenschützen und die Reiterei ziehen sich nach außen zu den Seiten hin zurück. Wenn die Schweizer dann vorrücken, können wir sie von allen Seiten gleichzeitig fassen. Jean, ihr übernehmt den Befehl über die linke Abteilung der Reiterei.« Die Ritter nickten und ritten davon. Kurz darauf erklangen Trompetenstöße und das Heer begann sich neu aufzustellen. Gleichzeitig zog es sich langsam etwas zurück. Da mischten sich plötzlich neue, ungleich lautere und mächtigere Töne in die Trompetenklänge der Burgunder. Überrascht hob Karl den Kopf und erstarrte. Auf den Berghängen oberhalb des Schweizer Vierecks, wo einige Stunden zuvor das Schweizer Heer erschienen war, war eine neue Streitmacht aufgetaucht. In der Nachmittagssonne funkelten und glitzerten die Rüstungen und Waffen der Neuankömmlinge wie gewaltige Spiegel. Großgewachsene, bärtige Männer mit wilden Mähnen waren es, die ein ungeheuerliches Schlachtengebrüll ausstießen. Dazu schallten gewaltige Hörner von den Bergwänden wider, dass dem Herzog ein kalter Schauer über den Rücken fuhr. »Gütiger Gott«, stammelte er, und Schweiß brach ihm auf der Stirn aus. »Olivier, wer sind diese wilden Barbaren?« »Den Ton dieser Hörner erkenne ich auf 100 Meilen gegen den Wind«, antwortete Olivier de la Marche grimmig. »Das ist der Schlachtruf des Uri-Stiers. Dies sind die alten Schweizer, Hoheit. Die Männer, die schon die Habsburger das Fürchten gelehrt haben.« »Uri?« Karl schüttelte ungläubig den Kopf. »Und ich dachte, wir ständen schon dem gesamten eidgenössischen Heer gegenüber. Dort weht auch das rot-weiße Banner Unterwaldens. Und hört nur, mein Herr, die Harsthörner von Luzern mischen nun in dem tödlichen Reigen des Uri-Stiers mit. Die Schweizer aus den Bergen sind gekommen, uns die Stirn zu bieten. Seht, Hoheit, dort unten an der Straße, die dem See entlang führt.« Olivier zeigte nach unten. Und als Karl seinem Blick folgte, gefror ihm das Blut in den Adern. Auf der Straße, die dem See entlang nach Granson führte, war ein drittes Heer aufgetaucht. Die Banner von Zürich, Glarus, Zug, Straßburg und von Basel konnte er bei den Neuankömmlingen ausmachen. Und auch der Widder von Schaffhausen flatterte im leichten Wind vor dem Neuenburger See. Es mussten Tausende sein, die nun unter gewaltigem Sausen und Brausen der Hörner und Trommeln vorrückten. »Gnade uns Gott«, flüsterte der Graf von Campobasso erbleichend. »Haben die Berner da uns schon so erfolgreich getrotzt? Wie sollen wir dann der vereinten Macht der Eidgenossen die Stirn bieten?« flüsterte Karl leicht zitternd. Doch dann straffte er sich und seine Stimme wurde wieder stärker und klarer. »Nun gut, ich sehe das Heer der Schweizer und es ist nicht kleiner als unseres. Doch auch wir haben noch 2 Trümpfe in der Hand. Unsere Hauptstreitmacht müsste auch bald hier eintreffen.« »Das ist sie bereits, mein Herr«, stammelte Olivier de la Marche zitternd und deutete nach hinten. Was sich dort abspielte, strafte alle Worte des Herzogs Hohn. Soeben war beinahe zeitgleich mit den Schweizern der Haupttross des burgundischen Heeres auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Doch das Bild, das sich seinen Männern darbot, musste schrecklich sein, begriff Karl. Und ein weiterer Schauer fuhr ihm über den Rücken. Als er sah, wie die Soldaten seiner Hauptstreitmacht auf der Stelle umkehrte und sich zur Flucht wandten, wurde ihm mit einem Male bewusst, dass er einen großen Fehler begangen hatte. Das Bild, das sich den Neuankömmlingen bei ihrem Eintreffen bot, musste für sie unmissverständlich ausgesehen haben. Ein gewaltiges Schweizerheer, das von allen Seiten vorrückte, mit tosendem Gebrüll und Hörnerklang, und eine Burgunderstreitmacht, die sich zurückzog. Für die Truppen der Hauptstreitmacht sah der geordnete Rückzug seiner Vorhut wie eine Flucht vor dem Feinde aus. »Nein!« schrie Karl verzweifelt und ritt seinen Soldaten entgegen, die sich bereits zur Flucht gewandt hatten. Auch der Rückzug der Männer aus der Vorhut hatte sich nun angesichts des neuen Schweizer Heeres in eine panische Flucht verwandelt. »Rette sich, wer kann!« hörte man durch die Reihen brüllen. Das durfte nicht wahr sein. Karl zog sein Schwert, flügte durch die Reihen der Flüchtenden und versuchte, sie aufzuhalten. Er schlug mit der flachen Klinge seines Schwertes auf sie ein, brüllte, fluchte, drohte, doch die einmal losgetretene Flut war nicht zum Stillstand zu bringen. Schnaubend drehte er sich im Sattel um. Tausende Burgunder strömten fliehend davon. Auch die Bogenschützen an den Seiten hatten es mit der Angst zu tun gekriegt und ihr Heil angesichts der Massenpanik in der Flucht gesucht. Einzig die Reiterei hielt nach wie vor die Stellung.